ARD.
Hallo, Anke Engelke.
Hallo, Christian Thees. Schön, dass wir unseren Namen nochmal sagen.
Ja, na, für alle, die jetzt dazukommen. Und es kommen ja immer neue dazu.
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen mache ich das gerne mit dem Namen. Aber ich finde es so grotesk.
Ja, ja,
ich weiß nicht, wie du heißt.
Einfach nur so, weil es jetzt in dem Vorspann nicht auftaucht, der Name.
Okay.
Und deswegen.
Okay.
Also, wir könnten das lange Lied spielen. Da tauchen die Namen auf. Also,
ja.
Aber dann verlieren wir natürlich schon wieder ein paar Sekunden. Soll ich es lange
Lied spielen? Die wir jetzt
spielen?
Auch verloren haben.
Also,
nein.
Das ist schön. Ja, servus.
Ja, grüß dich.
Ja, servus.
Sehe ich anders aus? Ja, ich habe wieder normale Nägel, also
so, okay,
meine eigenen Nägel, nur rot lackiert und helle Haare. Ich war ja vorher sehr dunkel für den Film und hatte für ein anderes Projekt neulich ja diese aufgeklebten Nägel.
Ja.
Und das war die Hölle, Chrissy. Du kannst nichts machen. Also ich, wie gesagt, wir sprachen ja drüber, wie Frauen oder auch Männer das aushalten mit diesen langen Nägeln, die es auch lieben, die sich das gar nicht mehr anders vorstellen können. Ne?
Ja, klar.
Wahnsinn. Ja, aber ich konnte es nicht mehr aushalten.
Ja. Sag mal, regst du dich eigentlich auch immer so auf über diese Sprüche aus Glückskeksen?
Nee.
Du regst dich darüber nicht auf?
Nee.
Okay.
Ich finde Glückskekse super. Die sind ja auch immer Thema bei Kurzschluss.
Lustig,
bei unserem
ja.
kleinen Silvesterfilm.
Mhm. Ich
gibt ja jetzt auch eine dritte Ausgabe und an Silvester und
wieder mit Glückskeksen oder was?
Weiß ich nicht.
Du, soll ich dir was sagen?
Habe ich vergessen.
Bevor ich jetzt dir erzähle, wie ich darauf komme. Ich habe eine Glückskekse-App.
Das heißt, die spült dir immer so ein paar freche...
Man muss schütteln, um den Keks zu öffnen. Also ich öffne mal einen für dich, ja?
Ja.
Da steht drauf, eine Freude vertreibt 100 Sorgen.
Okay.
Kann ich nichts mit anfangen.
Na
gut, eine
nicht.
Freude vertreibt 100 Sorgen. Finde ich, ist er sogar noch einer der Besseren. Ich schüttle nochmal, ja? Wer jeden Abend sagen kann, ich habe gelebt, dem bringt jeder Morgen einen neuen Gewinn.
Ich bin, vielleicht kann da ja was Kluges und Weises drinstehen, was wir auch in anderem Kontext hier bei Liebling vielleicht feiern und was uns zu Tränen rührt. Aber schon alleine die Frechheit, das in so eine App dazu ballern, da rege ich mich drüber. Über Glückskekse rege ich mich gar nicht auf, aber über dich und deine App.
Interessant, aber dass du diese Sprüche wagst, ich finde die oft
nicht mag, habe ich nie behauptet, die sind mir egal.
Ah, ja, okay. Also, ich lese gerade einen Roman und da taucht eine auf, die sammelt Glückskekse.
Die sammelt die, aber die Papierchen?
Die kleinen Zettel sammelt sie und bewahrt sie alle in einer Plastiktüte auf und lernt die Texte auswendig, als wären es Gedichte.
Mhm.
Und da wurden so zwei zitiert und die fand ich richtig gut und habe mir gedacht, warum habe ich nicht mal Glückskekse bekommen, wo wirklich so schöne Sätze drin standen. Komm, Satz Nummer eins ist, ein Fremder ist ein Freund, mit dem du noch nicht gesprochen hast.
Ja gut, da haben wir deine erste Tätowierung ja schon. Bist ja schon happy.
Okay, den magst du auch nicht. Aber den anderen, den langweiligen von eben, den fandst du besser, ja?
Nee, auch fand ich alles schlimm.
Gut. Okay, gut. Achtung, dann der zweite. Wir können nicht jedem helfen, aber jeder kann jemandem helfen.
Ja, das ist eine Tatsache. Und eine Weisheit, aber auch die will ich nicht reduziert haben auf so einen Spruch und dann soll ich mich hinsetzen und drüber nachdenken und so nicken, so ganz wissend.
Ja, aber
das mache ich nicht mit.
Aber der da ist gut, der Satz, aber der hilft, der Satz hat eine praktische Anwendung auch. Damit kann man richtig
aber dafür
was
ist
anfangen.
Er auch, ja, aber dafür ist er so ein bisschen zu sperrig.
Ein Fremder also ist ein Freund, mit dem du noch, wir können nicht jedem helfen, aber jeder kann jemandem helfen. Wahrscheinlich ist der im Englischen besser.
Du, und du bist ja beim ersten Vortrag auch schon drüber gestolpert.
Ja,
das
total.
Zeigt schon, das, weißt du, das ist ein. Also die Idee, da gebe ich dir recht, ist prima. Und wie gesagt, hier bei Liebling feiern wir das ja ab, wenn jemand erzählt. Und dann habe ich das und das gemacht und habe gemerkt, Mann, wie toll, ich habe geholfen. Oder wir kommen dann selber zu dem Schluss. Also das muss ja auch niemand einem vorkauen. Aber so in so einem Glückskeks oder so als Konzept finde ich das richtig blöd. Das sind ja so Wandtattoos. Das sind so Sprüche, die irgendwo stehen und die am Ende ja doch nicht ständig angewandt werden, angewandt, die man nicht ständig anwendet und die einfach dann so ihre Bedeutung verlieren. Weil man denkt, das sei für immer, aber es ist gar nicht für immer und für jeden Augenblick. Weißt du, was ich meine? Das ist wie eine Tätowierung per se. Also nun haben wir viele Lieblinge, die tätowiert sind und wir feiern ja, dass sie das so lieben. Das ist ja das Wichtigste und dass sie das mögen und so weiter. Aber grundsätzlich würde ich denken, dann habe ich mir irgendwann auf den Rücken getackert, der nächste Tag, einmal drüber schlafen, sieht die Welt anders aus. Was ja auch ein geiler Spruch ist, ja? Oder eine Idee, ein geiles Konzept.
Einfach auch gar eine nicht Nacht so ein schlechter Satz.
Gar nicht so schlecht, einfach mal eine Nacht drüber schlafen.
Ja, guter Satz.
Oder wie Onka sagen würde, da muss ich erstmal eine Nacht drüber vögeln. Also es gibt so ein paar Sachen, die kann man so sagen und die haben auch Bedeutung. Aber wenn du es dann als Tattoo hast oder als Spruch, also als Poster irgendwie an der Wand oder auch in der Plastiktüte wie in deinem Roman, dann macht es auch einem vielleicht so ein bisschen Druck, dass man sich immer nach dieser Maxime zu richten hat. Ich weiß es nicht, ich finde das Konzept falsch.
Okay, ich habe keinen Druck. Vielleicht ist er aber auch so sperrig, weil er ins Deutsche übersetzt ist. Wie mag der im Englischen gelautet haben? Also, wir können nicht jedem helfen.
You can't help everyone.
Aber jeder kann jemandem helfen.
But everyone can help someone.
Zum Beispiel. Klingt schon wieder besser, oder?
Ja, aber auch nur, weil wir zwei Englisch so lieben. Es gibt bestimmt Lieblinge,
Nein,
die sagen, was soll der
Quatsch? Besser sprechen lässt.
Ach so, zum Sprechen ist es gemütlicher, das stimmt. Ist es nicht so, ja, das stimmt. Mhm.
Okay, so, wir hatten letzte Woche, glaube ich, einen Satz und da wusste ich nicht so hundertprozentig, wie der exakt lautet. Ich habe den aus dem Buch von Horst Lichter, du erinnerst dich, oder?
Mhm.
Und es geht um das Thema.
Der gesagt hat, er kennt 1800 Leute.
Ach, 18.000 Menschen hat er bei Baris Ferraris getroffen.
Und seine Frau hat gesagt, du musst doch nicht immer mit allen befreundet sein.
Ja.
Good. Das ist hängen geblieben bei mir.
Genau. Und da werden auch zwei Sätze zitiert, die ich richtig gut fand jetzt. Bei dem einen Satz geht es um Thema Toleranz, dein Lieblingsthema.
Natürlich.
Und zwar bei seinem Freund Till hängt in der Küche eine Postkarte an der Wand und auf der steht, Toleranz ist der Verdacht, dass der andere recht hat.
Oh, das ist ganz gut.
Also freut
natürlich
mich.
Ein bisschen.
Toleranz ist der Verdacht, dass der andere recht hat.
Ich finde das inhaltlich spitze, aber dadurch, dass das jetzt so in so eine Redewendung gepresst wird, diese arme kluge Weisheit, finde ich es schon mittel. Wenn man das aber so in einem Gespräch einbaut, wenn man nämlich miteinander spricht, wenn einem das doch ständig einfallen würde, das wäre doch fein in einem Gespräch. Wenn einem einfallen würde, warte mal, jetzt sei doch mal ein bisschen toleranter oder hast du Angst davor, dass ich vielleicht dich überzeugen könnte?
Ja.
Weißt du?
Ja, und dieser Satz mit der Toleranz, der ist abgeleitet von einem Zitat, das ich letzte Woche mal versucht habe, wortgetreu zu zitieren.
Okay.
Und dieses Zitat kommt von einem deutschen Philosophen, der heißt Gadamer, hatte ich noch nie gehört. Und das ist der Satz, den mochtest du auch letzte Woche schon, ein Gespräch setzt voraus, dass der andere recht haben könnte.
Ja, ja, das habe ich auch direkt mal irgendwann jemandem gesagt. Ja, das ist ganz cool.
Und jetzt habe ich es gefunden, nochmal. So lautete das Original. Ein Gespräch setzt voraus, dass der andere recht haben könnte. Von einem deutschen Philosophen.
Das Problem ist bei mir, dass ich vielleicht auch so eine kleine Unverträglichkeit habe mit jemand hat recht. Schon das ist ja gar nicht, weißt du, dass schon das ist, deswegen wählte ich eben das überzeugt werden. Recht haben ist so, vielleicht ist es jetzt auch mit der aktuellen Situation sowohl in den Vereinigten Staaten als auch und vor allen Dingen hier in Deutschland zu tun, mit den politischen Wendungen, dass es ja nicht immer darum geht, Recht zu haben. Und dass man auch mal sagen kann, komm, wir versuchen es mal anders. Weil, aber Recht haben ist immer so die Arme verschränken und beleidigt sein und so. Weißt du, das assoziiere ich
damit. Man kann
aber
auch ganz defensiv Recht haben.
Ja?
Ja, dass der andere sagt, oh, und da hast du Recht gehabt. Und dass man das dann nicht so ausspielt, sondern sagt, ja, klar, passiert doch hier.
Okay, aber kannst du nachvollziehen, warum ich das mal, damit verbinde ich manchmal auch so eine Bockigkeit und
ja,
so ein...
Ja, kommt auf den Kontext an.
Ja, okay.
Recht
aber
haben.
Grundsätzlich, ja.
Du willst immer Recht haben.
Ja. Und Schuld, ich habe auch so eine Schuldintoleranz. Das war gar nicht meine Schuld. Ach, darum darf es doch auch gar nicht immer gehen, wer Schuld hat oder wer Schuld ist. Das ist doch gar nicht so wichtig.
Hat mich in letzter Zeit auch so ein bisschen irritiert. Ich habe auch jemanden in meinem Umfeld. Ja? Und genau, und sie sagt auch irgendwie so, Schuld, es ist nicht wichtig, wer Schuld hat. Oder nee, was sagt sie immer? Schuld, niemand hat Schuld. Aber manchmal gibt es schon Sachen, da hat jemand Schuld. Also manchmal gibt es das schon. Also
das macht alles nur so schwer. Weißt du, wenn jemand dann wirklich den Schlüssel vergessen hat und man steht stundenlang irgendwo vor und kommt nicht rein. Das ist doch für den Menschen, dem das passiert ist, schon blöd genug. Da muss ich doch nicht noch sagen, das ist deine Schuld. Oder auch die anderen müssen dann auch nicht sagen, das ist zu mir, das ist deine Schuld. Ich weiß das doch. Wir wissen es doch.
Man darf nicht auf dem, in dem Fall Unterlegenen, weil er oder sie nicht recht hatte, rumprügeln. Dafür bist du übrigens bei der Bundeswehr, als ich bei der Bundeswehr war, vor 100 Jahren. Nehmen wir mal an, du fährst im Jeep auf der Straße und baust einen Unfall. Oder der Typ am Steuer war unvorsichtig und baut einen Unfall. Ja. Wenn du jetzt den fertig machst oder ihm Vorwürfe machst, wirst du bestraft. Es geht nicht. Also man darf nicht in der Situation, jemandem einfach sagen, irgendwie, ey, Alter, kannst du nicht aufpassen, blabla, du bist schuld. Das ist im Rahmen der Kameradschaft, meine ich, war das so verboten, dass du quasi dafür disziplinarmäßig verwarnt oder belangt werden kannst.
Ah, das ist wie eine gelbe Karte für Meckern auf dem Fußballfeld.
weil in der Not ist das, so unnötig, das Falscheste, was du machen kannst.
Es hält auf und macht Leute unglücklich.
Also Vorwürfe sind unangebracht. Vorwürfe sind auch ohnehin immer das Schlimmste. Das ist auch übrigens aus diesem Freundschaftsbuch von Horst Lichter, ist das die große Erkenntnis, was macht eine gute Freundschaft aus? Und ganz wichtig, eine gute Freundschaft fordert nicht. Eine gute Freundschaft rechnet nicht auf. Ja? Mhm. Du könntest dich auch mal wieder melden, ist der absolute Horrorsatz für jede Freundschaft. Jemand, der sowas zu jemand anderem sagt, ist nicht wirklich miteinander befreundet. Das ist kein Freundschaftssatz. Freundschaft rechnet nicht auf. Freundschaft fordert nicht. Fand ich auch interessant.
Wobei natürlich Menschen auch Freundschaften so definieren können, sollten, wie sie wollen. Also vielleicht gibt es auch ganz verrückte Freundschaften, die für so manchen von außen betrachtet nicht den Regeln von Freundschaft entsprechen. Aber wenn Leute das so handhaben, auch da finde ich es manchmal einfach ganz interessant zu sehen, ach komm, die sind miteinander befreundet, die gehen ja komisch miteinander um. Aber hey, wenn das deren Art der Freundschaft ist, aber ich weiß durchaus, was du meinst. Ich verstehe das auch. Nicht zu fordern, um keine Vorwürfe zu machen und zu sagen, sag mal, du hättest dich aber auch mal wieder melden können. Das ist ja der schlimmste Einstieg.
Der schlimmste Satz von allen. Da muss man sich überlegen, ist das wirklich eine gute Freundschaft? Mhm. Und Horst sagt nein, ich sage auch nein. Die guten Freundschaften fordern wirklich nicht. So.
Und ich weiß, was ich auch an dir so schätze und an anderen Menschen, mit denen ich gut befreundet bin. Und das sind gar nicht so viele, weil meine Kriterien ja auch streng sind oder weil ich streng bin. Aber dieses überhaupt kein Problem. Wenn ich dir simse, jetzt, wenn wir den Podcast aufnehmen, ich verspäte mich, da kommt von dir, also wenn ich Emojis empfangen könnte, wäre dann Herzchen. Da würdest du sagen, keine Eile. Oder, und das habe ich mir auch angewöhnt, wenn ich mit jemandem verabredet bin und jemand schreibt mir, also textet mir, verspäte mich, die Bahn kommt nicht oder ich hab's nicht, dann schreibe ich immer zurück, keine Eile, mach langsam.
Ja.
Meine Schwester kann das auch und es ist ein wichtiger Termin und die weiß, was für einen Druck ich habe und dann schreibt die einfach, ist doch kein Take it easy, altes Haus, schreibt die dann oder easy peasy lemon squeezy, ganz toll.
Ich denke, es gibt immer einen Grund, weißt du? Es gibt einen Grund, warum du dich jetzt verspätest. Und wenn es einen Grund gibt, gibt es einen Grund. Gegen den Grund kann man nichts sagen.
Ja.
Ja. Mhm. Es sei denn, du liegst auf dem Sofa, Füße hoch und willst einfach noch die letzten 20 Minuten von The Bear zu Ende schauen und sagst, ich lass ihn einfach mal warten. Also ja, hätte ich auch schon vielleicht ein Problem damit.
Ja, das ist gemein, aber vielleicht wäre auch das die perfekte Freundschaft, wenn man das auch einfach sagen darf. Wenn man einfach sagen darf, das war so spannend oder das Buch oder das die Unterhaltung oder Serie, whatever. Das war jetzt so, dann müsste man das eigentlich fast auch verstehen und sagen, ja, wenn dich das in dem Moment glücklich gemacht hat, dann, und wenn es nicht ständig vorkommt, dann, ich weiß nicht, oder? Nee, das wäre schon frech. Frech hat auch Grenzen. Aber ich habe auch gerade, ich lese gerade ein Buch. Gefällt dir denn das Buch mit den Glückskeks?
Ja, das ist ein tolles Buch. Ja.
Okay, ich lese nämlich gerade eins, das ich nicht mag und das, ich bin auch froh, wenn ich es durch habe.
Nein, hör auf, bitte hör auf. Das klaut dir Lebenszeit, bitte.
Nee, aber schon allein meine Auseinandersetzung damit, was ich daran nicht so gut finde, finde ich ganz spannend, weil ich mit den letzten Büchern so viel Glück hatte. Aha. Und ich finde, das ist schön, wenn das eine Achterbahnfahrt ist, wenn man nicht immer, wenn das nicht immer vorhersehbar ist, ob man was mag oder nicht. Das ist gar nicht schlimm, weil mich ja offensichtlich irgendwas da drin hält in dem Buch. Das ist schon okay. Aber das ist die Titelperson ist so durch und durch negativ. Die ist so frustriert und die verbringt einfach ihr Leben. Eine junge Frau verbringt ihr Leben einfach mehr oder weniger in den eigenen vier Wänden. Geht nur dann und wann raus, um sich irgendwas zu trinken zu holen. Hat eine Freundin, die immer wieder vorbeikommt. Und das ist toxisch, wie die zwei miteinander umgehen. Und diese Figur ist so negativ und so, dass man einfach so denkt, ihr seid befreundet, das ist aber eine seltsame Freundschaft. Aber offensichtlich brauchen die beiden einander in dieser ganz unkonventionellen Art, wo wir wirklich mit diesem modischen Begriff toxisch kommen würden, der aber auch eine Wahrheit hat, ja. Wenn das giftig ist, vergiftet, dann kannst du das auch nicht anders ausdrücken. Die tun einander nicht gut, aber sie brauchen einander. Das ist wirklich verrückt. Bin gespannt, ob wenn ich das Buch habe, jetzt durch habe in den nächsten ein, zwei Tagen, ob ich dir dann davon erzähle, konkret.
Wie heißt das Buch?
My Year of Rest and Relaxation. Okay. Nee, warte, ich muss nachgucken. Es liegt auf der Treppe. Ich bin jetzt auch dreimal dran vorbeigegangen und habe so gedacht, warum hebe ich es jetzt nicht auf? Und My Year of Rest and Relaxation, ja, genau.
Ja, wobei immer dann noch wichtiger ist, wie es auf Deutsch heißt.
Ach so, warte.
Ja, weil die meisten wird es interessieren, wie das auf Deutsch ist.
Ja, ja, warte. Aber ich möchte es ja nicht empfehlen.
Also, Mein Jahr der Ruhe und Entspannung. Von Otessa, ne?
Mhm.
Otessa Mosfik.
Ja, ja. Okay. Ach, kennst du das?
Nee, aber ich sehe es gerade hier.
Ja, ja, ja. Und okay. Das ich hatte das vor einiger Zeit schon gekauft und das lag auf meinem Stapel. Ich arbeite das so ab. Und den Stapel arbeite ich so ab. Dann sehe ich den jüngst immer wieder in Bahnhofsbuchhandlungen. Und ich weiß nie, ob das ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes Zeichen. Also da liegen ja super Smasher, da liegen ja super, super Bücher, die man auch liebt. Da liegen aber auch einige manchmal, wo ich denke, nee, das ist aber jetzt wirklich totaler Quatsch.
Ja, gibt aber beides.
Ja, aber das Buch fällt so auf, weil es so ein schönes Cover hat.
Ja, das stimmt. Also ein altes Gemälde, gell? Ne? Mm, alte Frau im Schlafrock, ja, oder was auch immer so.
Ja, aber aktueller, also zeitgenössischer könnte das Buch nicht sein. Nein. Das spielt im Hier und Jetzt.
Daraufhin deutet auch quasi die pinke Schrift an, über diesem Gemälde, die pinke Schrift. Mhm. Apropos warten lassen, das ist eine letzte Geschichte von Horst Lichter. Ja. Der hat von seinem Freund Eckes erzählt. Und den hat er mal besucht in seinem Büro. Mhm. Und er war ein bisschen spät dran. Mhm. Und dann setzte er sich zu ihm ins Büro, setzte sich so gegenüber, der saß hinter seinem Schreibtisch. Und er sagte, mein Eckes, mein lieber Freund, wie geht es dir? Und so weiter. Und dann guckte der den so an und er sagt, Horst, das machst du nie wieder. Und er, was meinst du? Was denn? Horst. Oder witzigerweise, obwohl es ein guter Freund von ihm war, hat er ihn gesiezt. Herr Lichter, das machen Sie nie wieder. Sie haben mir eben 25 Minuten meines Lebens gestohlen, in dieser wirklich endlichen Lebenszeit, die ich nicht wieder zurückkommen kann, indem ich auf sie gewartet habe, 25 Minuten. Und er war so geschockt von dieser Begegnung, von dieser klaren Ansage, dass er bis heute übermäßig darauf achtet, dass er nicht zu spät kommt. Und jetzt ist er überall immer 5 oder 10 oder 15 Minuten vorher da, weil das so tief in ihm sitzt. Er fast traumatisiert wurde durch diese Ansage. Mhm. Sie haben mir 25 Minuten meines Lebens gestohlen, die mir keiner zurückbringen kann.
Aber kann man in den 25 Minuten nicht was anderes machen?
Er offensichtlich nicht. Hat sich vielleicht nicht gelohnt. Ja.
Okay.
Wie gesagt, auch mal, das hat ihn geprägt, auf jeden Fall, dieser Satz. Mhm. Mhm. So.
Mhm. Interessant. Warte, da wollte ich doch auch gerade was zu sagen.
Ja, sag mal.
Ich dachte, du würdest anders abbiegen zum Thema, wie geht es dir? Ja. Dachte ich, er würde sagen, stell mir diese Frage nicht, sonst muss ich dir 25 Minuten lang darauf antworten. Mir war nicht klar, dass es um 25 Minuten Verspätung ging.
Ja, also, ja, es waren wohl 25 Minuten dann.
Und zum Thema The Bear, da gibt es ja diese eine Episode, in der zu Hause, da lebt auch Mikey noch.
Ich weiß von The Bear quasi nichts.
Okay, aber dann stell dir einfach nur ein Weihnachtsessen vor. Und in der Küche in der Küche hantiert. Das ist wieder eine dieser Folgen bei The Bear, die durchgehend laut ist.
Okay.
Wäre auch nichts für dich. Alle brüllen gleichzeitig rum. Alle. Wir sind zu Hause bei der Kernfamilie. In der Küche ist die Mutter kongenial gespielt von Jamie Lee Curtis. Also sowas Gutes habe ich lange nicht mehr gesehen, wie die da spielt.
Also die haben so einen Sandwichladen, diese Familie.
Naja, da soll ein Sterne-Lokal draus werden. Aber ja, das ist ein Laden, ja. Mhm. Und es geht um Kochen. Also das, um es mal kurz zusammenzufassen, die zentrale Figur ist ein Sternekoch, der den Laden seines verstorbenen Bruders übernimmt. Und du lernst in dieser einen Episode die Familie so ein bisschen mehr kennen und unter anderem endlich auch die Mutter. Und die brüllen alle nur. In der Küche wird gekocht, die haben italienische Wurzeln und es sieht auch alles total köstlich aus. Aber in der Küche brutzeln gleichzeitig 7 Gerichte. Und da muss was gemacht werden und da brodelt die Pastasoße und da werden die Fleischklößchen gemacht und da ist der Fisch im Ofen und da ist dies und das muss dann raus. Und alle brüllen nur rum und diese Frau ist am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Aber nicht nur an dem Tag, sondern offensichtlich immer. Das erzählt uns diese Folge. Und es gibt 2 Brüder und eine Schwester, ne? Das sind 3 Kinder und diese Frau 3 Kinder. Und du musst dir das laut vorstellen, laut, 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 alle brüllen. Im Wohnzimmer wird auch gebrüllt, da sind die anderen Familienmitglieder. Es ist so laut, so laut, so laut. Und die Schwester kommt irgendwann rein und vorher wurde noch besprochen, frag sie nicht, wie es ihr geht. Und die Schwester kommt rein und sagt zu der Mutter, are you okay? Und dann flippt die Mutter aus und hat praktisch einen ihrer vielen Nervenzusammenbrüche. Das ist nicht lustig. Ja. Are you okay? Und da habe ich auch so gedacht, ja, was ist das eigentlich für ein Satz? Und du willst ja mitgehen, wenn du Sympathie empfindest für die Protagonisten von einem Film oder auch von einem Buch, von einem Theaterstück, ist ja wurscht, vom Leben, dann möchtest du ja auch nachvollziehen können, woher was kommt, woher eine Aussage kommt, woher ein Problem mit einer Aussage kommt. Das ist ja Leben, das ist ja Gesellschaft, so sind wir Menschen miteinander. Are you okay? Und das ist der Tropfen auf dem heißen Stein. Nee, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Öl ins Feuer, weiß nicht, du weißt, was ich meine.
Ja.
Das ist zu viel. Das ist diese eine Frage zu viel. Are you okay? Und dann habe ich auch kurz gedacht, ja, das ist eine Floskel. Wie willst du darauf reagieren? Können wir das alles weglassen? Ist nicht auch sowieso auch die englische Sprache ein bisschen voll von den Floskeln? Are you okay? Im Deutschen übernehmen das manche und sagen, bist du okay? Wie geht's dir? Geht's dir gut? Wer antwortet da schon ehrlich drauf? Und ausführlich und vielleicht auch mit Bedacht. Wer macht dann vorher eine Pause kurz und überlegt, so was kann ich jetzt erzählen und was nicht? Und ich bog dann aber ab und merkte, ich bleib doch hängen bei was anderem. Und wir haben ja heute angefangen, darüber zu sprechen, wie findest du Glückskekse? Es gibt auch noch so eine Aussage, die kommt auch aus dem Okay-Land. Die mit der komme ich nicht klar. Vielleicht kannst du mir da helfen. Wenn du jemanden etwas fragst und die Antwort ist okay. Ist schon okay oder ist okay, dann bin ich ja nicht schlauer als vorher. Möchtest du auch was trinken? Nee, ist okay. Dann weiß ich nicht, nee, es hat mir nicht geschmeckt oder ich habe keinen Durst oder ich muss auf Toilette. Da sind ja so viele Aussagen, die mich viel mehr interessieren würden und mir auch viel mehr helfen würden. Aber das grassiert so eine komische Verokayung. Ist okay. Hast du es als Antwort schon mal gehört?
Ja, aber es kommt darauf an, wie man das sagt, finde ich. Nein, ist okay. Danke, nein, ich brauch's nicht. Ist einfach eine Kurzform für herzlichen Dank, mir geht's gut. Herzlichen Dank, du, ich habe schon gegessen, ich habe schon getrunken. Oh, ich bin so satt gerade. Nee, vielen Dank. Ist okay. Ja, ist okay, ja, klingt komisch.
Nee, ich finde es, ich sag auch manchmal, okay, dann habe ich's verstanden. Aber bei einer sehr dezidierten Frage finde ich eine Antwort ganz gut.
Aber der schlimmste Satz oder die schlimmste Antwort, und das wirst auch du bestätigen, ist alles gut.
Alles gut, ja. Alles gut. Und ich weiß nicht, was
alles
das
gut
heißt. Alles gut.
Ja, alles gut. Ja,
aber das machen nur junge Leute, oder machen das auch?
Das machen, ich glaube, das machen viele.
Alle?
Machen alle. Ne, alles gut.
Verstehe.
Das klingt so ein bisschen
nicht
so herablassend, ne? Ne, alles gut.
Ja, als wäre man zu doof, um mit der Wahrheit umzugehen. Dann sag mir doch die Wahrheit. Dann sag, nee, ich bin nicht gerne hier. Oder nee, ich würde dich jetzt gern küssen. Oder nee, weißt du, es ist ja meist was Extremes, was das Gegenüber vielleicht nicht gerne sagen möchte. Ja. Möchtest du noch, ich kenne das alles gut als Antwort. Möchtest du noch, soll ich dich abholen kommen? Nee, alles gut. Ja, da ist ja drin, nee, jemand anders bringt mich. Ja. Oder ich komme alleine vom Bahnhof. Ich weiß, welche Bahn ich nehmen muss oder welchen Bus. Oder das mag ich gar nicht. Ich möchte ja wissen, woran ich bin. Und eventuell kann ich ja dann was aufklären. Aber das gibt so viel Raum für Missverständnisse.
Es ist sehr unpräzise. Auch gerade bei der Frage, darf ich dich küssen? Alles gut. Das weiß ich jetzt nicht, darf ich oder darf ich nicht?
Ja oder nein? Ja. Ach, wie gut, dass du auf alles gut kommst. Das schreibe ich mir auf.
Das fiel mir natürlich sofort ein, weil wir darüber gesprochen haben, gerade über den Satz, ist okay, das ist ja noch harmlos gegen alles gut, ist ja ist okay noch harmlos.
Ja, alles gut ist schon die Steigerung.
Okay. So.
Soll ich dir eine Geschichte erzählen?
Erzähl du mal eine kleine Geschichte.
Ich war bei einem Konzert und ich bin fest davon ausgegangen, dass ich das lieben würde.
Ey, Alter, ich war auch beim Konzert.
Bei Popkonzert oder bei
Klassik? Nein, ich war aber kein Schuhmacher.
Du warst bei Kai Schumacher.
Ich war aber Kai Schumacher wieder vorgestern.
Aber wo war er denn?
In Karlsruhe, im Teilhaus.
Ja, da kann ich nicht mal eben. Ach, ist das schön.
Kai Schumacher hat wieder, ist wirklich, und es ist so, er mit seiner Klassik und ich liebe diese, auch diese Philipp Glass Musik und dieses Minimalistische dann und diese, das ist für mich so eine Art Trance. Ich trinke ja keinen Alkohol, aber das ist für mich ein tranceartiger Zustand, der so Glücksgefühle hervorruft. So ab und zu zwischendurch erwische ich mich, wie ich denn so anfange zu grinsen, weil diese Passage irgendwas mit deinem Gehirn macht. Minimalistic Music, Philipp Glass und so, macht was mit deinem Gehirn. Was auch immer, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich war Kai Schumacher. Ich soll dich herzlich grüßen.
Danke. Gibt es einen aktuellen Anlass? Hat er eine Scheibe, die er vorstellt?
Einfach Spaß an der Musik.
Dann muss ich Spaß das. Der hat ja wahrscheinlich eine Homepage oder irgendeinen Schnickschnack. Und da gucke ich, wo er gerade unterwegs ist. Wenn er auf Tour ist, weißt du, dann ist er bestimmt auch in Köln.
Hat jetzt erstmal keine Tour, aber ich habe einen Termin für uns klar gemacht.
Ja.
Und zwar wir beiden, 31. Januar in Duisburg. Da ist er ja zu Hause. Und da macht er mal so Abende und lädt sich da auch Gäste zu ein.
Wie? Auf die Bühne?
Also, ja, auf die Bühne. Klassisch. Wir sitzen im Publikum, logischerweise. Nein, ja, wir sind Zuschauer.
Ja,
dann machst du Witze.
Kannst du nicht Zuschauer auch wienerisch sagen?
Zuschauer? Das
ist das nicht wie Schauspieler?
Der Zuschauer.
Ach, wie schön, du.
Aber hinten raus ist es viel schwerer zu sagen. Der Zuschauer.
Ach, du kannst das so gut.
Nein, das kann ich nicht. Jetzt hör auf.
Doch. So.
Ja, Manuel Rubey freut sich, hat Herzchen gemacht schon.
Herzchen?
Ja,
okay.
Unser kleiner Instagram-Post, wo wir, glaube ich, über die Schauspieler gezeigt haben, hat ein Herzchen gemacht, weil ich ja gesagt habe, Manuel wird es uns beibringen. Und nur, dass du weißt, in den nächsten Wochen wird es schon soweit sein. So, okay, gut. Aber du warst bei welchem Konzert?
Das war eine linke Nummer. Wenn wir hier die ganze Zeit von Manuel sprechen und behaupten, dass er uns das beibringen werde, der weiß ja von nichts. Das geht nicht. Das
ich hatte ihn aber schon mal gefragt, ob er das macht.
Okay,
ja,
gut.
Ja.
Also will
ist
der
abgesegnet.
Geld dafür?
Nein,
mit Geld und allem?
Geld dafür. Nein, Ruhm. Wirklich einfach nur Ruhm.
Manuel Ruhm bei.
Oh Gott, das ist einer der besten Sätze. Auch entschuldige bitte, dass ich dich nochmal unterbreche. Aber mir fällt gerade dieser Satz aus diesem Horst-Lichter-Buch ein. Und der Satz lautet folgendermaßen.
Du bist ja besessen, sag mal.
Nein, überhaupt nicht. Aber das waren wahnsinnig viele interessante Aspekte in diesem
bist
Buch.
Bist du verknallt in den?
Are you joking? Nein, aber hör mal, dieser Satz. Ruhm verändert dich nicht. Es erlaubt dir, einfach nur das Arschloch zu sein, das du bist.
Da ist was dran. Da ist was dran.
Gelesen bei Horst Lichtert sein Buch. Ruhm verändert dich nicht, es erlaubt dir einfach nur, das Arschloch zu sein, das du bist.
Erlauben ist fast ein bisschen positiv, also wenn es ironisch gemeint ist, aber...
Ja, ich hoffe auch,
durch
dass
Ruhm
ich
nehmen sich Leute das Recht, jetzt sind wir wieder bei Recht, durch Ruhm nehmen sich, also verändert dich, also es ist ja sehr ironisch, natürlich verändert Ruhm.
Ja, viele sagen, Menschen. Bei vielen heißt es ja immer, ja, oh, der Ruhm hat ihn total verändert, aber er sagt, nee, Ruhm verändert
dich. Macht dich kaputt.
Ja, ich gucke mal gerade, ob ich das Zitat im Original finde, weil ich habe es vielleicht auch nicht ganz getreu wiedergegeben, aber ziemlich. Hier habe ich es gefunden, Ruhm verändert dich nicht, er ist mit er, Ruhm verändert dich nicht, er erlaubt dir nur, das Arschloch zu sein, das du schon bist.
Ja, okay,
das
da ist ja
Original-Zitat.
Okay, das ist ja, also jetzt mal realistisch, Ruhm, da lässt du den ersten Teil weg, weil das natürlich eine Veränderung ist, aber Ruhm gibt Menschen die Möglichkeit, um es positiv auszudrücken, aber eigentlich nehmen sich Menschen durch Ruhm das Recht, sich daneben zu benehmen, habe ich manchmal den Eindruck.
Okay, gut. So, das nur zwischendurch.
Manuel
Bitte dein Konzert.
Rumbay.
Rumbay.
Ich war beim Konzert. L'Imperatrice, also wie L'Imperator, nur auf Feminin. Eine französische Band. Und ich habe mich tierisch drauf gefreut. Die gibt's schon recht lange. Die gibt's schon über 10 Jahre. Und ich liebe die. Und ich kann zusammenfassen für alle, die französische Musik lieben. Und ich mag französische Musik. Das ist eine Mischung aus Daft Punk und Phoenix, ebenfalls aus Frankreich.
Okay.
Daft Punk, die ich sehr vermisse natürlich. Daft Punk, Phoenix, die vielleicht einige das erste Mal wahrgenommen haben bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris. Da waren die auf der Bühne und haben den Himmel zum Leuchten gebracht. Und das Ganze mit einer weiblichen Stimme in dieser gehauchten Art, die dich schon verrückt gemacht hat bei Vanessa Paradis, bei Jolie Daxi. Da hast du doch gefühlt auch, da bist du doch mehrfach.
Oh ja, weiß
sexuell.
Ich gar nicht mehr.
Nee?
Kann ich gar nicht sagen. Also ist ja auch lange her.
Ist lange her,
aber,
dann denke ich vielleicht
das
wieder.
War, das ist mir fast ein bisschen zu kindlich dann so.
Ja, 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 ja. Aber ich erinnere mich, dass gerade bei SWF 3, als wir dort noch arbeiteten, als es noch SWF 3 gab, dass da einige Männer so Männer waren, die das irgendwie sexy fanden, wenn französische Frauen so gehaucht haben. Also Jane Birkin oder Jeanne Berquin, wie immer man das jetzt sprechen möchte, die hat ja auch gehaucht, die ist somit die erste, die in der Popmusik so gehaucht hat, bei Je t'aime moi non plus, mit Serge Gainsbourg. Aber dieses Hauchende, das machen manche französische Sängerinnen. Und das ist auch total in Ordnung. So, und das musst du dir vorstellen. Daft Punk mit Phoenix und eine hauchende Frau. Bis hierhin alles gut und schön, denn die Songs, die Melodien sind dufte, das ist Tanzmusik, da kannst du zu tanzen. Ich habe meine Tanzschuhe angezogen, bin früh genug da gewesen. Oh,
darf ich in eins reinhören kurz?
Na klar.
Vanille Fraise zum Beispiel ist einer der meistgehörten Songs.
Hau rein. Was für ein blöder Spruch, hau rein. Bescheuert, bin ja kein Boxerin. Ja klar,
was?
Fahr ab. Nee, fahr ab, Horst. Spielst du das in deinem Turnschuh?
Ja, anders kriege ich es gerade nicht hin.
Okay.
Da ist sie.
Weißt du, es groovt einfach. Verstehst du? Jetzt hörst du sie natürlich nicht.
So, aber haben wir einen ungefähren Eindruck bekommen.
So, das Konzert gut und schön, ich war früh genug da. Ich bin ganz nach vorne gegangen, ne? Das traue ich mich auch inzwischen. Ich bin ja ein bisschen kleiner und trotz hoher Schuhe muss ich ein bisschen weiter vorne stehen. Wenn vor mir zwei große Menschen stehen, ist kann ich das Konzert vergessen, wenn es ein Tanzkonzert ist. Und ich möchte ja einfach tanzen. Ich habe mich also so, Vorprogramm war ein DJ, habe mich, als der fertig war, so ein bisschen nach vorne, so durchgeschlängelt. Genau so, zu dem Groove. Let's go. Come on.
Alright, let's go.
Also es ist so easy peasy, Côte d'Azur, do you, Saint-Tropez, Musik. So. Und dann stehe ich da vorne und habe dann auch, also ich bin ja auch nicht angenehm, wenn man mich beobachtet. Ich erzähle dir gleich von der Beobachtung, ne? Wenn man mich beobachtet, denkt man auch, die Frau hat auch nicht mehr alle Latten am Zaun. Ich habe mir Ich habe natürlich mein Buch dabei gehabt in meiner Jackentasche und habe dann gelesen, als wir warteten auf die Band.
Ah ja, als ihr wartetet. Gut, ich habe gerade gedacht, während der Musik.
Während des Konzerts natürlich, aus Protest. Nee, dazwischen. Was soll ich da rumstehen und irgendwie auf den Boden gucken? Oder ich habe ja kein Handy, auf das ich so glotze wie alle, die das machen. Ich habe einfach gelesen. Ich nutze die Zeit.
Du hättest mir eine SMS schreiben können, theoretisch. Also.
Warum?
Liebster, steh gerade hier im Konzert, warte gerade noch ein bisschen, hab noch ein bisschen Zeit. Wie geht's dir? Are you okay?
Won't happen. Ich habe gelesen, weil ich das Buch ja fertig kriegen will.
Ganz kurze Frage zwischendurch. Ich habe ein total schlechtes Gewissen, dich zu unterbrechen, aber an was denkst du sofort bei Are You Okay?
The Bear.
Du denkst an The Bear und ich denke immer an Annie, are you okay? Are you okay?
Annie, are you okay?
Are you okay? Annie, are you okay? Ich denke immer an Annie, are you okay? Ist einer meiner liebsten Songs von Michael Jackson.
Okay.
Annie, are you okay?
Verstehe
okay,
das.
Annie. So,
okay.
Bitte, du stehst
das
im Konzert
wichtig,
mit dem Buch.
Das ist wichtig, dass ich das... Ja. Und das Konzert war dann auch prima. Das Konzert war wirklich prima. Zwei kleine Abers. Das eine Aber ist, dass es eine neue Sängerin gibt in der Band. Es gab jetzt über 10 Jahre eine Sängerin, die hieß Flore. Und die hat diesen Sound geprägt oder den na, nicht den Musikal, aber das Gesamte hat sie sehr geprägt mit ihrer Art. Eine tolle Performerin, so eine so tolle Hauchstimme und eine ganz eigene Art zu singen. Die ist aber vor 3 Monaten ausgestiegen. Und die Band hatte diese Tour schon komplett geplant. Das ist eine große Europatour. Da musste also in aller Schnelle eine neue Sängerin her. Die musste sich das alles drauf schaffen. Die haben interessante Kostüme an mit so Leuchtpunkten auf dem Körper. Das sieht ganz schön aus. Das muss ja auch alles geprobt werden. Die muss diese Stücke sich alle drauf schaffen. Und die ist auch ganz entzückend. Louvre heißt die neue Sängerin. Auch wirklich, die macht das ganz fein. Die hat nur, das ist mein kleines Aber, eine seltsame Haltung auf der Bühne. Ich musste dir jetzt vormachen, damit du weißt, was ich mache. Die hat hier das Mikrofon in der Hand. Ich nehme jetzt meinen Lieblingskugelschreiber. Das ist mein Mikrofon. Und weißt du, was die andere Hand macht? Die andere Hand macht so.
Okay. Also, ja, so eine Soul-Geste ist das einfach.
Ja, aber zur Seite wäre es eine Soul-Geste, aber so, die ausgestreckte Hand, eine High-Five, nach vorne oder zur Seite. Okay. Im Glücksfall war die Hand an der Seite, aber oft war sie vorne. Und diese Hand erzählt, nicht, dass ich jetzt ein riesen Bühnenprofi wäre, aber diese Hand erzählt, geh weg. Die Hand sagt nicht, komm her, ich lade dich ein. Und ich wurde nicht warm mit ihr. Und ich habe so manches Mal gedacht, jetzt würde ich gerne in die Köpfe und Herzen der anderen vielen 100 Leute im Saal gucken und fragen, sag mal, berührt sie euch? Wir haben ihr alle eine Chance gegeben. Das war unabgesprochen. Wir wussten, das ist die Neue. Und die werden wir jetzt hier durchtragen. Das ist für die ganz blöd, die Neue zu sein. Nach 10, 11, 12 Jahren. Ich weiß nicht, wie lange es die Band schon gibt. Also haben wir die gefeiert. Aber sie hat mich weggeschickt mit der Hand. Weißt du, was ich meine? Kannst du das verstehen?
Ja, absolut.
Das war so ein kleines Stopp. Aber. Und das zweite Aber war, dass der zugegebenermaßen große Typ vor mir, der direkt an, und ich habe es nochmal nachgeschaut, was es heißt, der direkt am Wellenbrecher stand. Das ist dieses vor der Bühne, dieses Gitter, nicht?
So ein Hamburger Gitter heißt das, glaube ich.
Oh, ich dachte Wellenbrecher, okay.
Gut. Ja, nee, Wellenbrecher auch. Aber ich meine, diese Art von Gitter heißt Hamburger Gitter. Also auch wenn sie jetzt zum Beispiel an der Straße steht, wenn irgendwie königliche Prozedur ist oder es wird geheiratet, in London stehen ja auch diese Absperrgitter an der Straße, dann sind es ja keine Wellenbrecher mehr.
Ja.
Dann sind es nur Absperrgitter. Ich meine, die heißen Hamburger Gitter, aber klar, bei Konzerten werden die so in bestimmten Abständen aufgestellt aus Sicherheitsgründen.
Ja. Wellenbrecher. Und da lehnte, dann gibt es nur den Graben, durch den dann mal jemand lief und fotografierte oder mal Security hin und her lief. Das war jetzt kein Teenie-Konzert, bei dem Leute ausrasten und man einander schützen muss. Aber er hatte sein Handy fast während des kompletten Konzerts, hatte ich den Eindruck. Ich habe irgendwann nicht mehr hingeguckt, weil ich dachte, du machst mir ja mein Konzert kaputt, wenn ich jetzt die ganze Zeit glotze. Auf ungefähr, was ist das hier für eine Höhe? Nicht Brusthöhe, ein bisschen unterm Kinn.
Vorm Kehlkopf.
Und hat das Konzert gefilmt. Chrissy, was mache ich denn da?
Nichts. Einfach nur auf das Konzert konzentrieren. Du musst im Moment sein und ihn das machen lassen, was er möchte. Er meint, er müsse das so haben. Du, ich meine, ich weiß, es klingt jetzt komisch, aber wenn er das denn auf YouTube stellt,
freust du dich?
Freuen sich natürlich ganz viele Fans, die nicht die Möglichkeit haben, bei diesem Konzert dabei zu sein. Und es ist ja kein Ersatz für Live-Gucken. Es ist ja nicht so, dass man sagt, die gehen jetzt nicht ins Konzert, weil sie das jetzt auf YouTube gesehen haben. Das ist ja Quatsch. Dafür ist es ja auch qualitativ zu schlecht. Aber man freut sich dann ja doch manchmal darüber. Auch wenn es nicht in Ordnung ist und es ist auch ja nicht erlaubt vermutlich, aber ist fast so Teil einer Gemeinschaft, weißt du? Aber wenn er es nur für sich selber hat, dann, ja.
Du hast recht, so habe ich noch nie gesehen. Du hast recht, weil ich ja auch schon mal bei YouTube geguckt habe, wenn ich wissen wollte, lohnt sich das, das Ticket zu kaufen? Und wir sprechen ja hier nicht von 10 Euro, ne? Es ist einfach viel Geld.
Ja.
Diese Kack-Ticketpreise. Und du hast recht, jemand, der sich das nicht leisten kann, vielleicht freut er sich über so eine Aufnahme. Und ich habe auch schon geschaut, lohnt sich das Geld? Ist die Live-Performance gut? Ist das alles im Studio entstanden oder wird da auch live der Funke überspringen? Da hast du recht. Aber das sind die zwei Sachen, die ich dir zu dem Konzert sagen wollte. Ich habe es trotzdem genießen können und so. Das war trotzdem ein wunderbarer Abend. Aber ich habe mich auch gefragt, wie dieser Mann das Konzert genießen konnte. Der ist immer, der war relativ statisch und hat den Körper bewegt und dadurch, ne, also als er hielt sein Handy so fest praktisch an den Körper gedrückt, dass er sich immer so drehte, vielleicht auch um es zu stabilisieren. Da werden ihm auch viele Fans dankbar sein. Es wird kein Wackelfilm werden. Das hat er wahrscheinlich, wird mir jetzt erst klar, das würde eine Top-Qualität haben, dieses Filmchen oder dieser Film. Aber der konnte auch gar nicht so mitgehen. Der konnte auch gar nicht so klatschen. Nee, das nicht. Und
aber er konnte immerhin, muss man sagen, dadurch, dass er es so unter das Kinn geklemmt hat, konnte er immerhin das Konzert die ganze Zeit mit eigenen Augen auch sehen.
Das stimmt.
Ohne, dass er ständig auf den Bildschirm gucken müsste, wie ist der Winkel, bin ich jetzt zu weit rechts, zu weit links, sondern dadurch kann er eins zu eins auch wirklich das Konzert trotzdem miterleben.
Mhm. Aber dann habe ich natürlich noch an die Sängerin gedacht, die das auch gesehen hat. Wie sieht das von der Bühne aus? Also es ist lange her, dass ich mit Kellner auf der Bühne stand, aber ich erinnere mich, dass das so, als es so losging und was ja auch mit ein Grund war, warum ich dann ausgestiegen bin, weil ich das nicht mehr gut fand, dass die Menschen mich die ganze Zeit filmten, obwohl ich gar nicht gesungen habe, obwohl ich gerade da nur blöd stand, weil gerade jemand anders ein Solo spielte. Aber das ging ja da los, dass Leute gefilmt haben. Und das ist, ich habe das als unangenehm immer empfunden, weil ich immer dachte, bist du im Moment, bist du hier bei mir? Ich gebe hier gerade alles. Bist du auch bei mir, du Mensch, der du da filmst? Weißt du, was ich meine? Das wird die Sängerin auch vielleicht verunsichern. Na, das wird nicht der Grund gehabt haben, warum sie diese Abwehrhaltung hatte, aber diese eine Geste. Aber sie war bestimmt auch aufgeregt und nervös. Aber wir haben sie da durchgetragen. Aber ich frage mich, wie das für sie gewirkt haben muss. Sie hat das gesehen. Der stand
mit ganz ein bisschen in der Mitte. Glück sieht sie vor allem Scheinwerferlicht und du nimmst das Publikum
und ja, hat schlechte Augen. Ja, das so stimmt. Das kann man da nur.
Und hat schlechte Augen. Ja, also es gehört heute einfach dazu. Manche Musiker sagen ja auch von vornherein irgendwie, bitte lasst mal eure Handys weg oder so. Gibt's ja auch. Handyverbot. Ja. Aber das ist dann auch so eine Art Bevormundung. Es gehört einfach heute dazu. Du kriegst ja auch ein bisschen Geld, du verdienst ein bisschen Geld damit. Das ist schade oft. Was ich okay finde, ist immer so ein Moment. Mal so 30 Sekunden abzufilmen. Mache ich auch manchmal. Also, wenn ich Kai Schumacher gucke, filme ich auch manchmal so 30 Sekunden. Weißt
Wofür?
Du? Weil man diese Momente dann nochmal wieder zurückbringt. Das sind so kleine Sequenzen, die ich mir dann auch noch Jahre danach manchmal anschaue und denke nur, oh, es war so ein toller Moment. Mhm. Weil man damit ein ganz bisschen, wie so ein Souvenir, das man mitnehmen kann. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, wir reden von 0,3% des Konzerts. Ja, einfach nur mal so kurz, einfach nur so als Erinnerung. Mhm. Das finde ich dann auch okay. Bei manchen Theaterstücken bin ich manchmal happy, wenn irgendjemand in New York dann mitgefilmt hat, dass ich so einen kleinen Eindruck bekomme von der Bühne. Ich freue mich dann auch drüber, wenn das jemand mal gemacht hat. Aber
ich fürchte, ich bin einfach nur bockig und möchte das nicht und bin ein bisschen sauer auf mich selber und auf die Welt, dass ich nicht mitmachen kann dabei.
Ja.
Ich kann das ja nicht filmen.
Nein, also irgendwann wirst auch du das filmen können, ich schwör's dir. Okay. Ich kann dir ein bisschen Freude machen zum Abschluss.
Yes. Also erstmal, dass du bei Kai Schumacher warst, das gibt mir schon Freude.
Natürlich. Und ich bin quasi auch schon wieder so angefixt. Am liebsten würde ich heute Abend wieder hingehen.
Nein,
das ist so, die Musik ist so irre toll. Ich bin ja auch so ein Philipp Glass-Fan und ich mag ja dieses sich Wiederholende. Und wenn er dann wirklich, wenn er dann mit seinen Händen so schnell dann auch spielt, dass du die Hände nicht mehr scharf siehst. Du hast nur noch immer dieses verwischende Bewegung, die du da siehst.
Das ist ja das wie so ein Cola-Rausch für dich.
Es ist absoluter Cola-Rausch. It's better than that.
Aber dann eigentlich haben wir doch die größte Freude beide gehabt bei Six Pianos, oder? Das war ja dann wirklich, dass man dachte, jetzt sitzen da 6 Leute und die spielen das so miteinander. Das war ja auch nicht zu fassen.
Ja, war auch toll. Er hat in Berlin dieses Jahr, und ich sagte zu ihm, ey Kai, kannst du bitte mal wieder in Berlin spielen in nächster Zeit? Mein Freund Andi würde das lieben, das Konzert. Ich möchte mit meinem Freund Andi aus Berlin dahin gehen.
Ja.
Und dann sagte er irgendwie, ja, in Berlin hatten wir dieses Jahr gar nicht, außer wir waren einmal mit den Six Pianos. Waren wir dann in der Philharmonie, wusste ich aber auch nicht, hatte ich auch nicht mitbekommen. Okay. Ansonsten gab es kein Berlin. Aber nächstes Jahr muss Berlin wieder dabei sein. Mhm. Kai Schumacher. So, mich wundert, dass du es noch nicht angesprochen hast.
Haben wir Jahrestag?
Nein.
Ich wüsste auch gar nicht wann. Was habe ich denn noch nicht angesprochen?
Ja.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Mich wundert, dass du es noch nicht angesprochen hast.
Es ist da? Oh mein Gott, Chrissy. Nein. Warte, Schiller von Arnim Heine. Storm, natürlich. Theodor Storm, nein. Tucholsky, Bachmann. Neues Kaleko? Oh mein Gott, ich habe Gänsehaut.
Das neue 13 Gedichte ist da.
Oh mein Gott, Chrissy.
Ich weiß, du hattest es ja entdeckt. Es ist mittlerweile die 5. Ausgabe, die es ja auch oft an Bahnhofsbuchhandlungen gibt. Ja. Und es sind einfach 13 Gedichte, 13 etwas klassischere Gedichte und dann 13 moderne Gedichte, liebevoll gestaltet. Ganz viele Lieblinge sind mittlerweile Fans von diesen 13 Gedichten. Und es ist schon immer total aufregend. Und das Thema ist dieses Jahr Meer, also dieses Mal Meer.
Ich bin aufgeregt, dann muss ich ja direkt zum Bahnhof latschen.
Und ich hatte fast damit gerechnet, dass du es entdeckt hast.
Das schaffe ich heute auch.
Wobei mir aufgefallen ist, ich habe einmal ganz kurz, ich hatte 2 Minuten in der Bahnhofsbuchhandlung in Hamburg. Ich wusste einmal durch einen unserer Lieblinge, dass es jetzt kommt. Und ich wusste, es ist draußen oder es sollte draußen sein am 30. oder 31. Oktober. Und ich bin 2 Minuten durch die Buchhandlung gehuscht und habe es nicht gefunden.
Es ist manchmal hinter der Kasse direkt.
Ja, oder vielleicht nicht mehr so prominent ausgestellt, wie das anfangs war.
Okay.
Ja. Ich habe Oliver Wurm auf jeden Fall gleich, den Herausgeber, gleich Bescheid gesagt. Habe gesagt,
Hamburg läuft Hamburg nicht.
Er hatte nämlich ein Foto bekommen schon von einem Fan. Ja. Die hatte das nämlich entdeckt in einer Bahnhofsbuchhandlung.
Ja.
Daraufhin habe ich in diesen 2 Minuten ganz schnell gesucht und habe es nicht gefunden. Und habe ihm gesagt, ey, ich habe es auf die Schnelle nicht gefunden. Konnte nicht fragen, weil da stand eine Schlange und deswegen, ich hatte keine Zeit. Und er hat gesagt, ich gehe nachher an den Bahnhof und kümmere mich drum. Also mittlerweile sieht man es dann vielleicht.
Oh, da kümmert der Chef sich noch selber.
Ja, genau so. Der Chef verpackt es ja auch noch persönlich.
Cool.
Der Chef verschickt es ja auch noch persönlich.
Ja.
Das ist ja auch so ein Idealismusprojekt von eigentlich wahrscheinlich fast allen, die daran beteiligt sind. Okay, dann würde ich jetzt ein Gedicht ganz kurz bringen.
Du hast so viele Kleber da, so viele, nicht ja. Post-its, aber so viele Kleber reingemacht. Hast du so viele Favoriten?
Das sind 8 gefallen mir besonders gut.
Kannst du mir, liest du einen Klassiker vor oder ein modernes?
Klassiker.
Kannst du mir kurz die Liste vorlesen der modernen, nur dass ich, ne, das war ja schon ein Schocker, als das losging mit Deichkind und so, dass man dachte, what? Und dann als unser Poet in Residence Matthias Kröner drin war, haben wir gedacht, what?
Ja.
Was sind die modernen?
Es sind wieder 3 Songs hinten dabei, von Annemein Kantereit, 3 Tage super. Am Meer, Max Richard Lessmann, bei Bis Sylt im Meer versinkt, den hat er zusammen mit Ina Müller gemacht wohl, und Norma. Norma kenne ich auch gar nicht. Und ansonsten ist dabei Matthias Politiki, mit dem wir vor einiger Zeit mal telefoniert haben.
Hier. Der Störrische. Das ist ein bisschen störrisch, finde ich.
Ich weiß schon gar nicht, wer genau.
Sperrig und störrisch ist der Störrisch.
Störrisch.
Mhm.
Ja.
Der war
und
zu mir
der
so
auch ein ganz tolles Ding, der ideale Tag von ihm. Und ansonsten Anja Kampmann, Marion Poschmann, Esther Kinski, Kerstin Preivus, Caroline Kallis, Doris Runge, Jan Wagner, hat auch Schönes, Bas Böttcher, guter Name, Bas Böttcher, und Uschi Wittig.
Das sind da so werden wir ein bisschen was entdecken. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Oh Gott, ich bin ganz aufgeregt. Da freue ich mich drauf neu. Aber sag mal, Esther Kinski ist doch Übersetzerin.
Ich kenne Esther Kinski gar nicht.
Nee, dann vertue ich mich. Okay,
also
sorry.
Noch nicht.
Okay.
Gut, ich kann schauen auf Seite 138, was ist mit Esther Kinski? Wer ist Esther Kinski? Ich schau mal. Der Esther Kinski. Wortschöpfung der Autorin. Sie ist einfach vor allem eine Autorin.
Okay, gut.
So. Ich würde euch ganz kurz, ich hatte gedacht, du hättest vielleicht auch eins dabei.
Nein, Chrissy, ich bin so doof.
Okay, dann mache ich dich kurz ein bisschen heiß. Dies ist ein Gedicht von Arno Holz.
Oh, Scheiße.
Der wohl super, super wichtig ist und Literatur, meine ich, so eine Art Naturalismus geprägt hat. Also der ist wohl total bekannt gewesen damals.
Was im Jahrgang war es? 18 noch was?
Seite 48 ist Arno Holz.
Arno Holz, nie gehört. Guck mal,
genau, der ist 1929 gestorben in Berlin und 1863 in Ostpreußen, heute Polen, in Rastenburg ist er geboren.
Mhm.
Und genau, und er hat ein bisschen Plattdütsch mit drin.
Ui, dann kannst du das gut lesen.
Ein Boot, naja, da sind nur ein paar Zeilen. Ein Boot ist noch buten.
Ein Boot ist noch hinten?
Ist noch draußen.
Ach, bin und buten, draußen.
Fernsehsendung, glaube ich, bei Radio Bremen, buten und bin.
Mhm.
Draußen und drin. Ein Boot ist noch buten. Okay, das sind 4 Zeilen. Ich muss meine Brille abnehmen, dann kann ich gleich besser lesen.
Aber jetzt kann er natürlich nicht John Maynard nochmal reintackern. Hätte ja gut gepasst. Okay.
Interessant. Es ist interessant, dass du das ansprichst. Okay, Achtung. Ahoi, Klaas Nielsen und Peter Jehan. Kiek nach, ob wir noch nicht to moose sind. Je heftig gesehen den Klabautermann. Gott lobt, dass wir wieder to hoose sind. Die Fischer riefen's und stießen ans Land und zogen die Kiele bis hoch auf den Strand, denn dumpf an rollten die Fluten. Han Jochen aber rechnete nach und schüttelte finster sein Haupt und sprach, ein Boot ist noch buten. Und ernster keuchte die braune Schar, dem Dorf zu über die Dünen, schon grüßten von fern mit zerwehtem Haar die Frauen an den Gräbern der Hünen. Und Karl hieß es, und Leif Marie, tis doch man schön, dass je wieder hie. Dumpf an rollten die Fluten. Und Hinrich, mein Hinrich, wo ist denn die? Und Jochen wies in die brüllende See. Ein Boot ist noch buten. Am Ufer dreute der Möwenstein, drauf stand ein verrufenes Gemäuer, dort schleppten sie Werk und Strandholz hinein und gossen Öl in das Feuer, das leuchtete weit in die Nacht hinaus und sollte rufen, o komm nach Haus. Dumpf an rollen die Fluten. Hier steht dein Weib in Nacht und Wind und jammert laut auf und küsst dein Kind. Ein Boot ist noch buten. Doch die Nacht verrann und die See ward still und die Sonne schien in die Flammen. Da schluchzte die Ärmste, »As Gott will«, und bewusstlos brach sie zusammen. Sie trugen sie heim auf schmalem Brett, dort liegt sie nun fiebernd im Krankenbett, und draußen plätschern die Fluten. Dort spielt ihr Kind, ihr Lüding Jehan, und lallt wie träumend dann und wann, »Ein Boot ist noch buten«. Voll traurig.
Ich muss weinen.
Oh Gott, ich krieg auch gerade ein total komisches Gefühl. Das ist, ja. Und weißt du was? Und weil das auch immer wiederholt wurde zwischendurch, denn dumpf an rollten die Fluten.
Oh Gott,
in der zweiten Zeile auch.
Und dann ahnst
auch.
Du schon, dass der Reim kommt. Und dann weißt du schon, gleich kommt's wieder.
Genau, dann kommt's wieder. Dumpf an rollten die Fluten. Dann im dritten, im Vers heißt es im Präsens, dumpf an rollen die Fluten,
weil
das Gesicht sozusagen noch mal viel präsenter wird für uns. Und am Ende heißt es dann nur, und draußen plätschern die Fluten am Tag danach. Hoffnung ist weg, er ist nicht mehr zurückgekommen. Und es ist lustig, dass du John Maynard erwähnt hast, weil ich habe auch sofort an John Maynard gedacht,
natürlich.
Weil es hat diesen Rhythmus, diese Erzählweise von John Maynard, noch
von
so und so viele Minuten bis Buffalo.
Wasser. Ja, ja, ja.
Genau, das ist lustig. Ich habe genau das Gleiche gedacht wie du.
Oh Mann, das hast du aber toll vorgetragen. Das hast du ganz toll vorgetragen, Chrissy. So. Ich wüsste auch gar nicht, wer das mit dem Norddeutschen so machen könnte. Ich möchte es auch von niemandem hören, der oder die das nicht kann. Ich könnte es nicht. Das hast du toll gemacht.
Boah, Leif Marie, das ist immer schön. Hier wieder hier.
Ja. Oh, ja,
Arno Holz, ich hatte von Arno Holz noch nie gehört.
Da müssen wir nacharbeiten. Das ist ja auch...
Arno Holz.
Wir können ja hier nicht ein Lyrik-Podcast sein und dann nicht wissen, wer Arno Holz ist. Peinlich.
Lyrik-Podcast. Übrigens, das ist jetzt nicht lustig, aber es gab Antwort. Ich muss gerade gucken. Du weißt doch, unsere Redakteurin in Residence mittlerweile.
Anke.
Ja, die gute Anke Rostek.
Ja.
Die hat ja an das Grönemeyer-Team geschrieben. Ja, was denn jetzt mit Poetrio ist? Und sie möchten gerne das Poetry. Und sie hat jetzt Antwort bekommen vom Grönemeyer-Team.
Scheiße.
Die offizielle Antwort. Liebe Anke Rostek, vielen Dank für Ihre Mail und das damit verbundene Interesse. Es gibt im Moment keine Pläne, das Projekt Poetrio zu aktivieren. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und senden herzliche Grüße, Ihr Grönemeyer-Team.
Ich habe das Grönemeyer-Buch geschickt bekommen.
Ja, ich habe es auch.
Ja, gut.
Bin mal gespannt.
Ich auch. Also es ist ein dicker Wälzer, den kann man nicht so...
Es ist halt ein dicker Wälzer.
Weißt du, du kannst es nicht einfach so in den Rucksack tun und in den Zug steigen. Das ist so, ach, da kannst du, musst du überlegen, dann lasse ich die Teekanne zu Hause. Apropos, guck mal, was ich geschenkt bekommen habe.
Oh, eine Teekanne.
Und das ist nicht irgendeine, kennst du die? Das ist ein Klassiker. In Germany we call it a Klassiker. Warte, ich schütte mir was ein.
We call it a classic.
In Germany we call it a Klassiker. Ich schütze mir in meine Tasse, in meine Prinztasse.
Oh, ich liebe die Prinztasse. Wo habe ich meine Lammy-Tasse? Wo ist meine Lammy-Tasse eigentlich?
Wollte ich dich auch fragen. Und was trinke ich? Ich trinke ja mein Liebesgetränk. Da ist so ein guter Siebeinsatz drin. Und da passt all dieser ganze Schlons rein, den man da reinpackt. Nämlich Zitrone, Ingwer und frische Minze. Alles rein in das Sieb. Und dieser silberne Deckel, das ist ein Klassiker. Der steht in Germany, we call it a Klassiker. Das steht auch im MoMA. Guck mal, denn der Deckel das ist so ein Filzding. Guck.
Ach.
Und das ist der Deckel von der Teekanne. Also man nennt das, ich weiß gar nicht, das ist eine Mantelkanne, eine sogenannte, mit so einer Filzhaube.
Genau, das ist wie so eine Eierhülle, die man so über die komplette Ei legt. Wie nennt man das, dieser Eierhut oder so?
Eine Filzhaube.
Eine Filzhaube. Und das ist wie ein Deckel, wie quasi eine komplette Haube aus Edelchrom.
Und hält den Tee warm. Guy de Grenne hat das erfunden vor 100 Jahren, glaube ich. Oder vor, ja, nicht vor 100 Jahren, aber vor langer Zeit.
Und, das ist eine krasse Kanne.
Nein, der ist vor 100 Jahren geboren. Der kann das nicht während seiner Geburt erfunden haben. Aber die spielte eine Rolle in dem Film, den ich jetzt gedreht habe in den letzten Wochen in München, der im nächsten Jahr rauskommt. Und da stand die Kanne in der Küche, weil wir überlegt haben, wenn ich wir sage, meine ich die Regisseurin und ihr Team und die Ausstattung und so weiter, die dafür gesorgt haben, dass das Haus, in dem wir gedreht haben, auch realistisch und gut aussieht, dass es so aussieht, als würden da wirklich diese beiden Menschen leben, die wir gespielt haben. Und ich hatte irgendwann die Idee und sagte, na, ich glaube, die Frau, die ich spiele, hat so und so eine Kanne. Und dann ist es aber zum Schluss so eine wirklich, ich habe eine 62-Jährige gespielt, also schon so ein bisschen älter und die in der Ehe steckt, die möchte nicht zu viel verraten, aber geht um sie und ihren Mann. Und dann hat sich die Nele, die Regisseurin, doch für eine andere Teekanne entschieden, nämlich eine Plastik-Thermoskanne, die auch in vielen Haushalten steht und bei Ü60-Leuten oder Ü70-Leuten sowieso. Und dann bekam ich die Kanne als Abschiedsgeschenk.
Schön.
Ist das nicht toll? Habe ich völlig vergessen, habe gedacht, die geben es dann zurück, wenn sie es nicht brauchen. Aber irgendwann stand die am Set, weil ausprobiert wurde, ob die gut in die Küche passt und wurde gedallt. Weißt du, was dallen heißt?
Nein.
Dallen, das ist sowas, das begegnet einem beim Film, wenn etwas zu sehr spiegelt und die Kamera sich eventuell drin spiegeln könnte oder eine Lampe oder irgendjemand, der nicht im Bild sein darf. Denn du siehst ja, das ist silbern glänzend, ne, diese Haube. Richtig. Von außen. Und da würde sich alles drin spiegeln, was du nicht sehen darfst. Und deswegen wird so eine Oberfläche gedallt, das heißt, die wird so ein bisschen
matt gemacht.
Da gibt es ein Spray.
Ein Spray.
Ja. Und dann dachte ich kurz, aber das blitzte damals, das ist ja auch schon einige Wochen her, blitzte das so durch, ach, dann können die Kanne ja gar nicht zurückgeben, jetzt ist die ja kaputt. Aber hab gar nicht an mich gedacht. Und dann war das Abschlussfest und dann bekam ich eine Kiste überreicht und ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, ich krieg so wie deine Weihnachtskugel sah die Kiste aus. Weißt du, deine lustige Weihnachtskugel, die du einmal im Jahr aktivierst, weil die so schön Musik macht. Und so sah das Paket aus.
Von Kai.
Ja. Und so sah das Paket aus. Ich dachte, ich kriege jetzt eine Weihnachtskugel. Und dann war da die Teekanne drin.
Ja. Ist sie denn noch gedallt jetzt?
Oder nein, geht das ich weiß auch gar nicht, wie sie das... Ach, das muss ich mal fragen. Wie haben sie das hingekriegt, dass die wieder so schön glänzt?
Vermutlich einfach abgewaschen.
Ja, das ist so ein, aber das ist ja so ein Prozess. Aber greift man da nicht die Oberfläche an, wenn man da so drüber sprayt? Ich weiß es nicht. Werde ich mal fragen.
Mich ärgert zum Beispiel das, wenn wir mal das ein oder andere Video für Instagram haben. Also wir sehen uns jetzt ja per Video, dass sich mein Bildschirm in meiner Brille widerspiegelt. Und jetzt habe ich gerade gedacht, ich bräuchte dieses Dullspray.
Dann siehst du aber nichts mehr.
Ach so, wusste nicht, dass man dann gar nichts mehr sieht.
Okay. Nee, das ist ja wie so ein...
Das ist schlecht.
Aber gute Idee, aber scheiß Idee.
Okay, nee, das ist
dann schlecht. Das bringt nichts, das ist Quatsch.
Gut.
So. Aber ich trage ja heute auch eine Brille. Meine Lampe spiegelt sich in meiner Brille, aber dann gibt es so diese lustigen Effekte. Warte, ich muss ganz schief. Weißt du, kennst du den Effekt?
Ja, ich weiß. Machst du das? Ja, du musst noch schräger, damit du auch wirklich diese beiden Lichtpunkte direkt auf deine Pupillen setzen kannst. Auch das werden wir natürlich bei Instagram zeigen. Schaut doch mal rüber.
So, ich krieg's nicht so richtig hin.
Bisschen lustig, ja. Ja, neulich war das waagerecht.
Ja, war besser. Aber da stand die Lampe an. Die habe ich ja jetzt seinetwegen anders hingestellt, weil du sagtest, du bist so unscharf. Habe ich dich gut nachgemacht?
Rattenscharf. Jetzt bist du rattenscharf.
Du bist so rattenscharfes Ding. Du bist ein Oder wie Basti neulich sagte bei Joko und Klaas gegen ProSieben, da hat der Basti gesagt, ah, das sind zwei zornige Männer. Da kann ich mich immer wegschmeißen, wenn er sagt zornig. Das ist so ein gutes Wort. Und das spricht er stets bayerisch aus. Das fand ich auch wieder so
zornig.
Interessant.
Zornige Männer.
Weil wir entscheiden mussten, ob Joko und Klaas uns veräppelt haben oder wer von den beiden uns veräppelt hat. Das war die Aufgabenstellung. Und dann hat Basti laut gedacht und hat zu mir so gesagt, naja, man muss ja Folgendes bedenken. Der Joko und der Klaas, das sind zwei zornige junge Männer. Das war so süß.
Das ist lustig.
Mhm. Guck mal, jetzt habe ich die Augen wieder, die blende Augen. Ja.
Und sag ganz kurz, ihr wart bei denen zu Gast und hattet dann diese Aufgabe, zu erkennen, wer euch veräppelt
hat. Was ein fürchterliches Dilemma ist, ja. Dass
von welcher Sendung reden wir?
Joko und Klaas gegen ProSieben. Wo und sie eine Viertelstunde, wo sie, wenn sie gewinnen, eine Viertelstunde gewinnen und damit machen dürfen bei ProSieben, was sie wollen. Und meist, also manchmal machen sie Spökes, aber oft nutzen sie das, um uns ein bisschen wachzurütteln, um uns zu informieren. Und das ist ja immer ein Geschenk. Und das ist ein Dilemma für Menschen, die da zu Gast sind und spielen, denn die Menschen, die eingeladen werden, spielen gegen Joko und Klaas und repräsentieren eigentlich ProSieben. Aber ich möchte ja, dass Joko und Klaas gewinnen, damit sie 15 Minuten Sendezeit kriegen von ProSieben und machen dürfen, was sie wollen. Es ist total blöd.
Du bist die denkbar schlechteste Kandidatin.
Wir haben leider gewonnen, ja.
Okay.
Das ist nicht schön.
Habt ihr dann Zeit bekommen?
Nee, darum geht's nicht. Dann hat ProSieben, kriegt ProSieben einen Punkt und
und ja, da 15 Minuten Werbung machen dann halt so. 15
nee,
Minuten.
die dürfen dann Joko und Klaas was Fürchterliches an die Backe schmieren. Und in dem Fall, glaube ich, ist es etwas, dass sie zur Strafe irgendwas machen müssen im Fernsehen und die ganze Zeit so einen Filter auf ihre Gesichter gelegt kriegen, mit dem sie total bescheuert aussehen. Ganz verstanden habe ich es nicht, aber.
Aber die Sendung lief schon.
In der wir waren, die lief schon, aber die Sendung mit den Filtergesichtern, weiß ich nicht. Ich gucke keinen Fernsehen.
Nein, aber die Sendung, in der ihr wart. Okay.
Die lief schon im Fernsehen.
Und sag kurz, in was habt ihr gewonnen? Was musstet ihr machen? Was habt ihr gewusst?
Bluff Stroganoff. Also wir mussten bluffen. Wir haben eine Aufgabe von Stefan Gätchen bekommen. Oder wie wir sagen, Steven. Und der hat zum Beispiel, gab es zwei Ballons. Einer war mit Helium gefüllt und einer mit Luft. Und, da habe ich mich auch blamiert. Zum Schluss gab es eine Stechenfrage und da mussten wir sagen, wie viel wiegen so und so viel Kubikmeter Luft?
Okay. Und wie viel?
Na, Joko und Klaas haben gesagt 0, weil sie dachten, Luft wiegt nichts. Und ich habe gesagt 10 Gramm und es waren 1000 Gramm.
Es gibt ja Luftdruck und das heißt, es muss irgendwo was wiegen.
Aber ich bin da bin ich richtig doof bei sowas. Auch bei Wer steht mir die Show, wenn es darum geht, wie viel sind 100 Hektar?
Du warst näher dran als die beiden.
Ja, peinlich genug. Aber das bringt mir keine Freude. Aber das hieß Bluff Stroganoff. Und als die zum Beispiel bei dieser Ballonnummer, dann mussten die beiden hinter so einer Wand verschwinden und bekamen Musik auf die Ohren, damit sie nicht hören, was die Aufgabenstellung ist und was wir eventuell absprechen. Und eine Person nimmt den Heliumballon, die andere Person nimmt den normalen Ballon. Und dann ist die Aufgabenstellung, sprecht abwechselnd und beschimpft und lobt die beiden. Eine Minute lang. Und bitte. Und dann musste einer von uns beiden bluffen. Bluff Stroganoff. Und einer von uns beiden hatte wirklich Helium. Aber vielleicht kannst du das noch, vielleicht gibt es eine Mediathek.
Ja. Von ProSieben. Kann ich mir anschauen.
Kannst du sehen, wie deine beste Freundin sich so ein bisschen blamiert hat.
Ja, und das ist ja immer besonders schön.
Das ist immer besonders schön.
Das
mache ich sehr gerne für eine gute Sache. Aber leider haben wir gewonnen.
Okay. Ja. So, wir haben auch wieder gewonnen an Erfahrung, an Reife.
Das ist richtig.
An Lebenszeit. Mhm. Die ist jetzt aber, nicht die Lebenszeit ist jetzt vorbei, Gott sei Dank. Nein, aber für heute ist jetzt vorbei, weil wir wieder sehr lang haben uns wirklich ordentlich verplaudert. Und, das geht gar nicht auf Wienerisch. Verplaudert. Wir sagen auch manchmal, gibt es auch mal furchtbar Kritik, wir sagen manchmal österreichisch, aber in Wirklichkeit machen wir nur Wienerisch natürlich.
Echt?
Es ist nicht österreichisch. Manchmal habe ich irgendwo geschrieben, österreichisch und dann, nein, es ist Wienerisch.
Schimpfen plaudern, die Lieblinge
plaudern,
dann?
Verplaudern.
Schimpfen die Lieblinge oder klären sie uns nur auf?
Ja, sie klären uns auf.
Okay, denn natürlich gibt es in verschiedenen Städten in Österreich unterschiedliche Dialekte. Ich glaube auch, dass mein Kumpel Michi Ostrowski als Linzer nochmal ganz anders spricht. Mhm. Na klar.
Ja. Darauf einen verlängerten. Einen verlängerten zum Plaudern. Plaudern kann ich gar nicht.
Das kann ja Manuel Ruhm bei plaudern. Uns beibringen.
Wird er machen. Ja. Okay, wir hören uns alle am Donnerstag wieder mit euren Geschichten. Hier auch nochmal unsere Adresse. wiewardertagliebling@gmail.com für eure kleinen Geschichten.
Bis dann, Glück.
Bis dann, Keks.